Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Alte Gebäude schützen, dafür ist der Denkmalschutz da. Gut für das historische Bewusstsein, aber auch gut für Investoren? Das ist die Frage. Die klagen oft, dass ihnen der strenge deutsche Denkmalschutz das Leben schwer macht. Genau in diesen Interessenkonflikt ist jetzt Norbert Bergmann geraten. Bauingenieur, Denkmalpfleger im Landkreis Pfaffenhofen in Bayern. Er achtet auf historische Bauten, tut dies im Auftrag der Behörden, wenn auch ehrenamtlich. Und nun will die Politik ihn aber loswerden. Der Landkreis will ihn absetzen. Vielleicht hat er sich zu viel in den Weg gestellt. Fragen wir ihn. Vielleicht kann man das an diesem Beispiel etwas, über das Dilemma des Denkmalschutzes in Deutschland lernen. Guten Abend, Herr Bergmann.
Guten Abend, Herr Walter. Grüß Sie.
Was wollen Sie eigentlich, wenn Sie sich einem Gebäude nähern? Was wollen Sie über dieses Gebäude verstehen?
Also das Gebäude ist ja zunächst mal die äußere Ansicht. Die äußere Ansicht ist allerdings bloß die Hülle von dem, was drin steckt. Spannend wird es ja, wenn man dieses Gebäude von innen verstehen will. Und es besteht meistens aus vielen, vielen Schichten, die sie im Laufe der Zeit zusammengefügt haben. Kritisch wird es, wenn die Statik, also sagen wir, die erste tragende Konstruktion, geschädigt ist, weil dann kommt so ein Gebäude ins Wanken. Und das ist meistens auch der Anlass, warum man überhaupt so ein Gebäude näher untersucht.
Gerade beim Thema Denkmalschutz wird ja viel darüber gestritten, was zu sehen ist und was nicht zu sehen ist. Es gibt ja ein Haus, wo sich auch ein Streit entzündet hat, was von außen völlig unspektakulär aussieht, in einem Ort dort im Landkreis Pfaffenhofen, innen aber offenbar ein kleines Juwel ist. Vielleicht kann man ja an diesem Beispiel mal deutlich machen, worin der Streit besteht.
Also dieses Haus steht direkt am alten Marienplatz, das ist also der Stadtplatz. Und dieses Haus ist tatsächlich sehr, sehr unscheinbar. Wir wurden aufmerksam, als der örtliche historische Zirkel sich mit diesem Haus und seiner Geschichte beschäftigt hat. Und als ich damals als Heimatpfleger berufen wurde, riefen die mich an und sagten, wir haben so eine Menge Unterlagen und ein Haus, ob ich nicht mal vorbeikommen könnte, die Unterlagen anschauen. Und dann haben wir alte Archive, alte Urkunden angeschaut und irgendwie war der Verdacht, das ist nicht aus dem 18. oder 17. Jahrhundert, denn die Urkunden tauchen auf bereits im 15. Jahrhundert. Und dann haben wir die Plausibilität geprüft, ob denn die Urkunden zu dem Haus passen, das wir heute noch gesehen haben. Und tatsächlich, es gab ein Schlüsselerlebnis, es gab eine, wohl in der Barockzeit, eine Diskussion um Fahrtrechte von diesem Haus. Und dort war ein Grundriss eingezeichnet, der tatsächlich diesem Haus entspricht, das wir heute sehen. Und so konnten wir es rückverfolgen und letztendlich war das eine Beweisführung, die mindestens 1470 war.
Also ein ziemlich altes Haus. Aber wenn man sich das Foto anschaut, dieses Hauses, das sieht von außen ziemlich langweilig aus. Ne? Da sieht man nichts, das irgendwie auf das 15. Jahrhundert oder überhaupt auf eine längere, kostbare Geschichte hinweist. Also wie erklärt man dann den Menschen vor Ort? Und da gibt es ja auch Streit mit dem Bürgermeister und mit der Volksbank, der das Grundstück gehört, die eigentlich das Haus abreißen wollte und was anderes hinbauen wollte. Wie erklärt man den Menschen, da ist der Denkmalschutz innen, der ist hat eine Geschichte, die man nicht sieht.
Ja, also vielleicht muss man erklären, wozu dieses Haus denn da war. Dieses Haus war das Wohnhaus des Pflegers. Der Pfleger ist der Vertreter des Eigentümers, also des Grafen oder Fürsten. Und dieser Pfleger hatte damals im Mittelalter, ausgehend Mittelalter, die Aufgabe, Richter, Finanzbeamter und Verwalter zu sein. Also es war die höchste Stelle an diesem Ort und der wohnte in diesem Haus. Das Schloss ist Anfang des 19. Jahrhunderts abgerissen worden. Und wenn man heute die Geschichte Wollensachs anschaut, dann stellt man fest, das ist möglicherweise der letzte Rest aus dieser mittelalterlichen Epoche. Die Bedeutung war also klar, das andere war einfach der Zusammenhalt eines historischen Zirkels, einer Gruppe von engagierten Bürgern, die einfach nicht tatenlos zusehen wollten, dass Haus um Haus in dem Ort reduziert wird. Und wir haben dann gesagt, okay, wir bitten mal das Landesamt für Denkmalpflege, dieses Haus zu untersuchen. Und das Landesamt für Denkmalpflege hat dann dieses Haus untersucht mit Bauforschung, mit wissenschaftlichen Methoden und kam zu dem Ergebnis, dass dieses Haus schützenswert sei.
Und dann bekam dieses Haus das Siegel Denkmalschutz und damit war der Abriss erledigt.
Ja, nicht ganz, weil dann ging es natürlich los, wieso ich überhaupt das gemacht hätte und hinter dem Rücken des Bürgermeisters. Und das sind dann die üblichen politischen Händel, die dann anfangen, die letztendlich dazu führen, dass man den Heimatpfleger nicht mehr integriert in politische Prozesse oder in irgendwelche Verwaltungsakte.
Ja, aber hätte man da einen Kompromiss überhaupt hinbekommen? Also wie gesagt, dieses Grundstück dort und dieses Haus gehört einer Bank. Die hat da andere Vorhaben gehabt, andere Interessen gehabt. Die wollte das Haus nicht mehr, die wollte es abreißen, das Grundstück nutzen für ein neues Projekt. Kriegt man das irgendwie eigentlich kombiniert? Kann man an diesem Beispiel sehen, hätte es da einen Kompromiss geben können?
Es ist schwierig. Also wenn man dieses Gebäude mit einem spektakulären mittelalterlichen Keller, das ja bis zu 5 Meter tief reinreicht, wenn man das isoliert betrachtet und erhalten will, dann kann man ja nur außenrum bauen. Geplant war aber der Abbruch und eine vollkommene große Baugrube mit einer Tiefgarage. Da kann man sicherlich wenig Kompromiss machen. Aber man kann sich Gedanken machen, ob diese Tiefgarage notwendigerweise an dieser Stelle kommen muss und ob die Bebauung, die man vorgesehen hat, nicht in dieses jetzige Haus integrieren kann. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, klar.
Dann gibt es noch andere Beispiele, wo Streit entstanden ist. Eine Brauerei, ein alter Wasserturm, in dem Wohnungen entstehen sollten. Was sind das für Fälle?
Der Wasserturm ist natürlich spektakulär, ne? Weil der Wasserturm stammt aus dem Jahr 1933. Er hat seine Funktion als Wasserturm gehabt an der höchsten Stelle des Ortes Geißenfeld und damit natürlich ein weithin sichtbares Wahrzeichen. Ne? Jeder kennt diesen Turm, egal von welcher Seite er nach Geißenfeld fährt. Und dieser Turm ist natürlich, ich glaube in den 70er Jahren, aus seiner Funktion rausgenommen worden und stand dann leer. Irgendwann kam natürlich die Idee, man kann ihn als Fernmeldeturm benutzen für die ganzen Handynetze. Und er ist vor etwa 2 Jahren verkauft worden an Privat. Dieser Privatmann hatte die Idee, ich mache aus diesem Wasserturm einen Wohnturm. Das ist natürlich spektakulär und es wäre unheimlich toll, wenn dieses Objekt genau so kommen könnte. Ne? Allerdings, es ist technisch nicht ganz einfach. Denn der aus dem Jahr 33 stammende Turm ist ein Stahlbetonturm. Und Stahlbeton, wie wir ihn heute kennen, und Stahlbeton, wie er 33 gebaut wurde, ist ein riesiger Unterschied. Die hatten niemals diese Sicherheiten, die wir heute fordern. Und jetzt wäre eine der spannenden Fragen zusammen mit der Denkmalpflege zu klären, wie denn dieser Werkstoff, diese Konstruktion optimal genutzt werden könnte für einen Wohnturm.
Und das ist offenbar nicht passiert, oder?
Das ist noch nicht passiert. Also dort gibt es einfach die Idee, das so zu machen, aber es gibt leider auch von der politischen Seite, ich nenne mal so Querschläger. Die sagen, diese Idee, die die Denkmalpflege hatte, in einer Voruntersuchung einfach die Möglichkeiten zu klären, ob es geht, haben die als Boykott gesehen.
Vielleicht sind da die Lokalpolitiker auch ein bisschen in einem Dilemma. Auf der einen Seite wollen sie natürlich die Geschichte ihres Ortes bewahren, auf der anderen Seite brauchen sie Investoren. Sie brauchen zum Beispiel auch, in dem Fall sind es ja sogar auch Wohnungen, ne? Das sind ja jetzt keine Büros oder eine andere kommerzielle Nutzung, sondern Wohnungen. Da haben wir ja nun wirklich zu wenig in Deutschland. Also Wohnungen müssen her und dann sagen Investoren vielleicht ab einem bestimmten Punkt, naja, wenn der Denkmalschutz hier zuschlägt, dann erhöht das die Investitionskosten so immens, dass ich hier aussteigen muss.
Das ist richtig. Natürlich ist es plausibel. Ein Denkmal kostet mehr wie Neubau. Wenn man es gut machen möchte und wenn man möglichst viel erhalten muss. Und das ist ja der Kompromiss. Ne? Wie können wir ein Denkmal so nutzen, dass es wirtschaftlich darstellbar ist? Wir haben in Bayern natürlich ein unheimliches Glück. Wir haben in Bayern einen sogenannten Entschädigungsfonds. Und dieser Entschädigungsfonds kann aus diesem Dilemma helfen. Er übernimmt nämlich zum Teil, wenn es dem Bauherrn nicht zumutbar ist, die Mehrkosten für Denkmalpflege. Und das ist ein Instrument, das sehr oft genutzt wird, gerade wenn, sag mal, das Denkmal einer Familie gehört, die nicht in der Lage ist, dieses Gebäude wirklich so instand zu setzen. Und da tritt dieser Entschädigungsfonds an. Anders ist natürlich, wenn ein Bauträger so ein Objekt kauft und will dann Gewinne machen. Der kriegt natürlich keine Unterstützung, sehr klar, weil er weiß ja beim Bau, es ist bereits ein Baudenkmal.
Er weiß es beim Kauf, meinen Sie?
Ja, natürlich. Wenn er es beim Kauf weiß, dann muss man sagen, du hast ein Denkmal gekauft, du weißt auch die Auflagen, du weißt ja auch die Ziele, die man in der Denkmalpflege haben. Und dort ist natürlich die Entschädigungsfonds nicht ganz so etabliert. Ja. Aber bei allen anderen, wo der Eigentümer die Instandsetzung nicht kann, einfach nicht leisten kann, dort gibt es große Unterstützung.
Das heißt, ein Objekt, was gekauft wurde von einem Bauträger zum Beispiel, kann auch nicht im Nachhinein zu einem Denkmal erklärt werden.
Nee. Die Denkmäler sind ja bekannt. Die sind ja in einer Liste eingetragen und sie sind auch in den entsprechenden Medien, in den ganzen Kartierungen sind die eingetragen. Es gibt kein Denkmal, das einfach so aus dem Boden wächst, unbekannterweise.
Was lernen Sie aus diesem Konflikt, der ja vermutlich Ihnen auch, also den Jobkosten, das klingt jetzt so dramatisch, es ist ja ehrenamtlich und es macht Ihnen, glaube ich, großen Spaß eigentlich theoretisch. Was nehmen Sie aus diesem Konflikt mit über Denkmalschutz in Deutschland?
Also Denkmalschutz in Deutschland ist ja sehr vielschichtig, weil es Ländersache ist. Es gibt ganz unterschiedliche Förderung, ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich kenne etliche Denkmäler aus Norddeutschland, war begeistert über die Offenheit der verschiedenen Behörden, wie man das zusammenarbeitet. In Bayern ist es ein bisschen anders, dort haben wir stärkere Restriktionen und haben natürlich eine viel höhere Denkmaldichte, auch klar. Und es ist so, dass wir momentan in einer Diskussion sind, dass man mich ablösen möchte, weil ich unbequem sei. Fakt ist aber auch, über eine fachliche Diskussion zum Erhalt der Gebäude kamen die gar noch nicht dazu. Das heißt, momentan wird ein politischer Hebel angesetzt, um mich mundtot zu machen oder zu entlassen. Tatsache ist aber, dass es sehr wohl positive Diskussionen geben könnte, wenn man auf den Sachstand diskutiert. Das heißt, wie können wir dieses Denkmal retten, wie können wir es integrieren? Und da ist eben meine Hoffnung, dass sich diese Sachthemen wieder in den Vordergrund schieben.
Woher, glauben Sie, kommt dieser Druck letztlich? Sind das die Investoren?
Ja, die Bürgermeister haben natürlich, das ist das Problem deutschlandweit, sie suchen Investoren und diese Investoren wollen die natürlich um jeden Preis halten.
Obwohl man ein gut saniertes Baudenkmal auch relativ teuer vermieten kann, ne? Wenn es gut ist.
Ja, aber das ist oft erst der zweite Gedanke. Der erste Gedanke heißt, wir wollen erstmal alles wegreißen, weil dann haben wir einen günstigen Baugrund, möglicherweise in einer spektakulär schönen Lage und können dann neu bauen. Der zweite ist es, wenn die anfangen, darüber nachzudenken, dieses Denkmal aufzupäppeln und zu integrieren in eine Neubausituation. Da entstehen sehr spannende Architekturen, sehr spannende auch letztendlich Diskussionen in der Planung, wie man so etwas machen kann. Aber dazu muss man einem Bauträger oder Investor helfen.
Das sagt Norbert Bergmann. Er ist nicht nur Bauingenieur, sondern auch Denkmalpfleger im Landkreis Pfaffenhofen und gerät ziemlich in Konflikte mit der örtlichen Politik und mit Investoren. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Danke auch, Herr Balzer.